Herzlich willkommen zurück zu den Neuronews, direkt vom ECTRIMS 2025 hier in Barcelona. Wir starten in den dritten und letzten Tag mit den spannendsten Updates, insbesondere zu den Late-Breaking News. Ich bin Tobias Huck und freue mich heute mit Dr. Daniele Rau über die Highlights zu sprechen. Lasst uns direkt in die Diskussion einsteigen. Ja, hallo Daniele, jetzt ist schon der letzte Tag der ECTRIMS. Erzähl mal, was hat dir denn an Barcelona vielleicht am besten gefallen, bevor wir jetzt, sag mal, wieder zu den harten Themen kommen?
Wenn wir in Medias Res gehen, meinst du? Ja. Also am tollsten an Barcelona hat mir die Sagrada Familia gefallen und dass wir in Ulm immer noch den höchsten Kirchturm haben, weil sie ist ja noch im weiteren Ausbau. Von dem her gehe ich jetzt beruhigt wieder nach Hause und kann immer noch sagen, wir haben noch den höchsten Kirchturm.
Ja, ich kenne die Sagrada Familia ohne Baugerüst eigentlich nicht. Keine Ahnung, ob wir das noch in unserer Lebzeit erleben. Wir werden sehen. Aber werden ja, es gucken. Ist absolut ein Highlight. Ist ja, also von der klassischen Kirche weit weg und jede Perspektive, jede Richtung. Es ist irgendwie immer spannend.
Also es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugehen. Das Lichtspektakel ist wirklich Wahnsinn, wenn da die Sonne dementsprechend kommt. Also kann ich nur jedem empfehlen.
Wenn wir schon bei Highlights sind, was war dein Highlight auf dem Kongress?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen aus dem klinischen Alltag getriggert, war für mich jetzt heute in der Late-Breaking-Session eigentlich die Operetta 2, da hatten wirklich ein Highlight. Wir hatten, kurzum gesagt, für alle Kolleginnen und Kollegen, die zuhören, eine jugendliche Patientin bei uns mit einer hochaktiven MS und haben in dem Moment überlegt, die Patientin würden wir gerne eigentlich auf Oclizumab einstellen. Und heute wurden in der Late-Breaking-Session dann die Operetta 2-Daten gezeigt, wirklich von 10- bis 17-jährige Patientinnen und Patienten eingeschlossen würden, also praktisch eigentlich schon juvenil, nicht mehr ganz Kinder, aber dennoch und wo geschaut wurde.
Wie IV oder subkutan oder?
Nee, IV. Also es war praktisch die Standardformulierung, aber ich denke mal, wir haben natürlich die subkutanen Option jetzt exakt SV in Deutschland. Und da wurde mehr oder weniger wirklich konkret geschaut, nicht gegen Placebo, sondern gegen Fingolimod. Wir haben ja auch da eine Zulassung für die Jugendlichen vorliegen. Und das war auch im praktischen Alltag und im klinischen Alltag für mich immer so eine Frage, Fingolimod jetzt bei den Jugendlichen einzusetzen, mit den bekannten auch Langzeitnebenwirkungen, hatte ich immer so ein bisschen Bauchweh, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Stichwort auch Tumorrisiko, HPV etc. und Wirksamkeit von Impfungen dann in dem Zusammenhang. Und da waren jetzt heute die Daten von der Operetta 2, wo man gesehen hat, dass es nicht nur nicht unterlegen, sondern eigentlich besser wirksam ist auf die Schübe, auf die neuen T2-Läsionen. Wo ich sage, okay, das vereinfacht uns eigentlich, obwohl es ja im Moment noch Off-Label ist. Also wir haben ja noch keine Zulassung. Aber einfach in der Kommunikation für uns in der Niederlassung, auch mit den Pädiatern, vereinfacht das Leben wirklich, dass man sagen kann, wir haben hier eine Studienlage, wir würden die Patientin oder den Patienten gern drauf einstellen, gibt uns doch das Go. Weil ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns, wir haben da immer ein bisschen Probleme manchmal mit dem Pädiater.
Ja, tatsächlich, klar, so die Adoleszenten gerade so am Übergang, da denkt man, okay, jetzt dauert es vielleicht noch ein Jahr und dann dürfen wir alles einsetzen. Mhm. Und wie du schon sagst, die Langzeitnebenwirkungen sind nicht zu unterschätzen, müssen wir bedenken, weil wahrscheinlich haben diese Adoleszenten ja dann noch 80, 90 Jahre zu leben, vielleicht noch mehr, keine Ahnung. Also das ist sicherlich hochrelevant in dem Szenario. Fiel dir noch was auf, so für die pädiatrische MS, gab es da noch Neuigkeiten, weiteres?
Also ich muss sagen, für die pädiatrische war das für mich eigentlich wirklich das Highlight, aber eben auch im Hinblick so auf die Real-World-Langzeitdaten gab es natürlich wirklich neue Erkenntnisse, auch in dem Hinblick auf, wie vorher schon ein bisschen angesprochen, Infektionstumorrisiko, weil gerade im ambulanten Setting, wir sehen ja die Patienten genauso wie wahrscheinlich ihr in der Ambulanz auch über Jahrzehnte hinweg, so dass ich da sagen kann, hat mich das eigentlich nochmal so im klinischen Alltag bestätigt, wirklich zu sagen, auch wenn ich praktisch bei der pädiatrischen und juvenilen MS eine hochaktive Form habe und eine immunsuppressive Therapie einsetzen möchte, vorher nochmal gucken, Boosterimpfung zu machen, nicht zu lang den Delay zu machen und dann wirklich zu schauen, okay, wo habe ich das beste Outcome über die Zeit hinweg? Und ich glaube, das gilt aber nicht nur für die pädiatrische juvenile MS, ich glaube, das gilt für alle unsere Patienten. Gerade mit den neuen Diagnosekriterien sind wir jetzt nochmals früher dran. Und ich glaube, das war wirklich auch nochmal relevant, so auf die Langzeitdaten zu schauen.
Ja, mit den Komorbiditäten sind wir ja quasi schon am anderen Ende des Spektrums.
Ja, genau.
Also Aging Switching.
Fließender Übergang sozusagen. Ja.
Perfekter Übergang, so kann man sagen. Ja, Thema Aging ist natürlich etwas, was uns maximal mehr betreffen wird. Die Gesellschaft, wir wissen das, die Alterspyramide verändert sich, ist keine Pyramide mehr. Wir sehen, dass 50% der Patienten mit MS über 50 sind. Auch die Late-Onset-MS ist eine spannende Form. Also tatsächlich dann, wenn die MS wirklich erst spät, also ab dem 55. Lebensjahr auftritt. Wie siehst du das so in deiner Praxis? Was macht da Probleme? Was würdest du dir wünschen? Was sind vielleicht offene Fragen, vielleicht die sogar idealerweise durch den Kongress geklärt oder angesprochen wurden?
Also man muss ganz klar sagen, wenn wir natürlich Patienten haben, die vorher auch eine hochaktive Form der multiplen Sklerose hatten, sind die Patienten bei uns auf einer monoklonalen Anti-CD20-Antikörpertherapie. Hier würden natürlich viele Optionen besprochen, aber es würde schon auch ganz klar fokussiert, gut, Rituximab ist bei uns off-label, also wir können es in der Ambulanz nicht einsetzen, aber eben auch Ocrelizumab. Und da ging es wirklich sehr pauschal auch darüber, wie gehen wir damit um, wenn die Patienten älter werden und wenn wir dann auch unter Umständen Nebenwirkungen sehen, wie eben gehäufte Infektionen, Stichwort Immunoseneszenz. Was machen wir da? Was machen wir, wenn praktisch die Multiple Sklerose auch mehr in diesen degenerativen Part switcht? Und wie behandeln wir da unsere Patienten? Und wir haben praktisch ja schon auch off-label immer so die Tendenz dazu, zu uns zu überlegen, die Intervalle jetzt gerade, wenn wir über Ocrelizumab sprechen, IV zu strecken, haben aber dann nicht so klare Angaben wie Monitoring. Wir denn das? Und da wurde schon in diversen Sessions, also gab es nicht nur eine, gehighlightet, wie wir das tun können. Dass wir praktisch jetzt neu unsere Biomarker, auch jetzt laborchemisch natürlich verfügbar mit dem NFL einsetzen. GFAP ist jetzt für uns noch nicht verfügbar. Aber es wurde auch da mit ein bisschen Highlight drauf gesetzt, die B-Zellen zu monitorieren, gerade die Memory-B-Zellen. Und da zu gucken, und wir können es nicht im Labor machen, gebe ich ganz ehrlich zu, aber die CD19 CD27 positiven Memory-B-Zellen zu messen und danach praktisch gesteuert die Intervalle zu dehnen. Und da war ich sehr überrascht, dass praktisch auch Kollegen wieder zu Hause gesagt haben, also bis zu 12 Monaten, er hat manche auch bis zu 18 Monaten im Delay, bis die Zellen wieder ansteigen. Und das würde natürlich, auch wenn es off-label ist, dennoch diese Therapie im Alter, wenn man das so gesteuert macht, für uns auch im Hinblick auf die Immunoseneszenz, aber auch dann wieder unter Umständen möglichen Impfungen, weil erst praktisch, wenn dann so die Memory-B-Zellen wieder kommen, wieder überhaupt eine Effizienz haben, durchaus im Hinblick auf das Safety-Profile einfach einfacher machen, umsetzbarer, weil im Moment geistert das ja auch immer so im Rückhalt rum, ja, wenn wir praktisch eine wirkliche CD20-Therapie einsetzen, dass wir unsere älter werdenden Patienten dann mehr gefährden. Und das wäre praktisch schon ein reliabler Ansatz zu sagen, nein, wir machen das auch in dem Hinblick ein bisschen Safety getriggert, aber auch Efficiency getriggert. Weil ich fand es auch wichtig, dass der Kollege dargestellt hat, dass wir keinen Effektivitätsverlust haben. Durch die Intervallstreckung. Also wir haben praktisch eher einen Benefit dadurch. Aber wie gesagt, die Studienlage wird dichter. Es wird jetzt nur halt mehr oder weniger immer wichtiger, wie können wir es umsetzen.
Ja, also es wird tatsächlich alles noch etwas komplizierter, kann man sagen. Und ja, letztendlich einige Dinge fand ich auch spannend. Biomarker müssen wir natürlich jetzt darüber nachdenken. Das ist auch altersabhängig. Mhm. Also Neurofilament werden wir dann vielleicht nicht als idealen Marker nutzen können, als Aktivitätsmarker. Und heute in einer Session, die sich dann mit Aging und MRT beschäftigt hat, fand ich ganz interessant, dass die Brain Atrophy, also die Rate letztendlich, so insbesondere zwischen 30 und 40 von der MS abhängig ist. In höheren Altersstufen scheint es gar keine Rolle mehr oder keine ganz große Rolle mehr zu spielen, sondern die Komorbiditäten und das physiologische Altern kommen viel mehr dazu. Also muss man, wenn man quasi was an Brain Atrophy machen will, eigentlich schon im Alter von 30 bis 40 da was relevant ändern.
Da bekomme ich schon ein schlechtes Gefühl, wenn ich an mein eigenes Alter denke. Also in dem Moment.
Ja, bin auch bald raus. Das ist dann leider so. Können wir nicht mehr ändern. Es gab auch grundlagenwissenschaftlich noch einige wirklich interessante Erkenntnisse. Einerseits aus den GWAS-Daten fand ich ganz interessant, wurde ein Gen aufgeworfen, XRCC5, noch nie vorher mal gehört. Mhm. Scheint irgendwas mit Telomeren, Zellalterung zu tun zu haben. Und das sieht man tatsächlich häufiger bei MS-Patienten, auch Late-Onset-MS-Patienten. Mal gucken, ob das vielleicht ein Risikogen ist. Und zusätzlich konnten dann durch verschiedene Omics-Ansätze auch ja eine Art altersassoziierte B-Zell-Subpopulation gefunden werden, die letztendlich auch bei der MS scheinbar eine Rolle spielen kann. Man sieht auch, dass, wenn man sich jetzt das Epigenom ansieht, also das, was sich tatsächlich über die Zeit ändert, wenn man raucht, keine Ahnung, trinkt und sonst was, ändert das ja das Epigenom, sieht man auch tatsächlich, dass die B-Zellen insbesondere bei der MS vorgealtert sind. Also es spricht ganz viel dafür, das hatten wir schon die letzten Jahre, dass die B-Zellen eine wichtige Rolle spielen, scheinbar aber auch wieder beim Alter.
Ja, ich sag mal so, wir haben natürlich auch unsere individuelle Vorgehensweise im Alter. Ich denke mal auch, die Deeskalation war ja immer wieder ein wichtiges Thema, was wir tun können und wie wir dann auch in Anführungszeichen sicher deeskalieren können. Also ich weiß nicht, wie ihr es in eurem klinischen Setting macht, aber ich fand, das hat der ACTRIMS nochmal bestätigt, so unsere Überlegungen, ich denke mal auch eure, dass wir natürlich neben den Anti-CD20-Therapien auch mit Cladribin eine Option haben. Also was ich auch immer wieder bestätigt finde, bin ich ganz ehrlich, ich finde 55 Jahre noch nicht so alt, dass ich eine Therapie stoppe. Bei mir geht das so 60 plus an und dann möchte ich die 5 Jahre Krankheitsstabilität klinisch und auch bildgebend haben, bevor ich
das chronologische Alter ist ja auch nicht das tatsächliche Alter. Also es kommt natürlich immer so ein bisschen auf den Patienten an. Ich würde sagen, es gibt ein paar, die sind vorgealtert. Die kann man auch mit 55 schon drüber nachdenken, aber für das Gros würde ich auch sagen, eher so Richtung 65 denken wir darüber nach. Und ja, gibt verschiedene Strategien, du hast schon ein paar genannt. Theoretisch kann man natürlich auch überlegen, zu bridgen, dann zu deeskalieren, auf ja Baseline-Therapien oder einfach auch zu pausieren und sehr engmaschig zu gucken, bei denen, die vorher hochaktiv waren und vielleicht auch noch sind, sind wir da natürlich auch vorsichtiger.
Ja,
das stimmt. Sieht aber auch im Alter, dass die Progression, also auch bei den Late-Onset-MS-Patienten, dass die Progression noch mal schneller ist. Mhm. Wir haben ja wieder einiges gehört, was vielleicht auch bei der Progression helfen könnte. BTKIs war wieder so ein Stichwort. Kam natürlich in einigen Sessions dran. Hier und da mal so ein kleiner neuer Aspekt. Wie ist so dein Eindruck? Sind die BTKIs, Tolebrutinib und ähnliches, ist das jetzt der nächste Meilenstein?
Ich bin ganz ehrlich, bin im Moment noch ein bisschen zurückhaltend. Das hat aber damit was zu tun, aufgrund der Datenlage, die wir auch von Tolebrutinib kennen. Ich sehe das natürlich immer aus einem sehr klinischen Aspekt heraus, betreffend der Umsetzbarkeit. Und ich habe schon natürlich Bedenken, wenn wir da 3 Monate lang monitoren müssen, jede Woche die Leberwerte und uns dann Gedanken machen, okay, stoppen wir jetzt, gehen wir weiter. Also für mich ist es auch eine Frage der Umsetzbarkeit. Dann brauche ich auch das geeignete Patientenkollektiv. Nicht wirklich reliabel schubaktiv, sondern eher wirklich behinderungsrelevant seitens der Progression. Und da ist für mich immer so die Frage der Selektion. Ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt gespannt, was die weiteren BTKIs, die jetzt noch in den Studien auch sind, anhand der Studienlage, ich sage jetzt mal noch für Ergebnisse erbringen. Denn für mich wäre es natürlich im klinischen Setting sehr viel angenehmer, wenn ich eine Substanz hätte, die jetzt keine so einen manifesten Hinweis hat auf solch massive Leberwerterhöhungen, wo ich nicht den Patienten dazu verdonnere, jede Woche zu mir in die Praxis oder bei euch in die Klinik zu kommen für eine Leberwerttestung und wo ich einfach Sorge hätte, dass er oder sie das dann nicht wahrnimmt. Also gerade Remibrutinib mit Fenibrutinib. Also da glaube ich, würde mich die Datenlage jetzt von den Studien, von den Phase-3-Studien dann noch sehr catchen in diesem Hinblick da drauf.
Ja, was auch spannend ist bei Gemini 1 und 2, also wieder Tolebrutinib, dass eigentlich so die Schubratenreduktion echt überschaubar war. Mhm. Dann bei den sekundären Parametern auf die Progression wieder die Wirksamkeit da war. Aber man fragt sich natürlich trotzdem so ein bisschen, klar, wenn man sagt, da ist keine entzündliche Aktivität, wir wissen ja aber eigentlich, es ist immer eine chronische Inflammation, ob das nicht eher etwas ist, wo man denkt, okay, vielleicht möchte ich erstmal die Inflammation auf Null setzen und dann so eher im längerfristigen dann auf einem BTKI umstellen. Also die Sequenz ist mir auch noch nicht ganz klar, wie man die jetzt wirklich ideal auswählt. Und das wird noch, ja, wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis sie es gut beantworten können.
Das denke ich auch. Also ich glaube, wir brauchen da noch ein bisschen mehr Datenlage von den BDKIs, die jetzt da noch in der klinischen Erprobung sind, um uns da sicher zu fühlen. Also wie gesagt, es soll kein Bashing gegen das Tolebutinib sein, aber es geht ja um die Einordnung. Und wenn ich mir die Therapiesequenz anschaue, bin ich mir, wie du dir, noch nicht so ganz sicher, wo ich das genau hinschiebe. Ja, das ist für mich so der springende
Punkt. Ja, so ein Thema, was ja auch in vielen Sessions kam, was wir gestern kurz angerissen hatten, die KT-Zellen. Mhm. Vielleicht nicht das Ideale für die MS, vielleicht für andere Erkrankungen wie die NMOSD, da ganz klar Antikörper vermittelt, da macht es vielleicht mehr Sinn. Wie ist so deine Einschätzung?
Also ich bin ganz ehrlich, da teile ich deine Meinung. Am Anfang war man sehr gehypt und ich dachte auch, oh, das wäre jetzt vielleicht eine Lösung für meine Patienten, die auch eine Progression gerade unter monoklonalen Anti-CD20-Therapien zeigen oder unter Natalizumab. Mittlerweile muss ich sagen, aufgrund von den Gesprächen, die man auch während des Kongresses geführt hat, dass ich da auch ein bisschen zurückhaltender bin. Da gibt es einfach aufgrund der Nebenwirkungen und auch der Langzeitdaten für mich noch zu viele Fragezeichen, wo ich mir dann überlege, wenn ich jetzt den 40-jährigen MS-Patienten oder Patientin habe, diese Therapie anwende, ein Redosing ist nicht möglich. Was mache ich nach 15 Jahren? Kommt mir das Lymphom und habe ich dann wirklich die Krankheitsstabilität, die ich mir hoffe? Da bin ich ein bisschen zurückhaltender mit meinem anfänglichen Enthusiasmus. Das soll das nicht verteufeln, aber ich glaube, man muss es realistisch betrachten, was wir da erreichen.
Es ist, glaube ich, doch noch sehr am Ende des Algorithmus. Und da ist es wahrscheinlich auch erstmal richtig angesiedelt. Gut, wir werden sehen, ob vielleicht diese Plattform auch durch neue Techniken nochmal für die MS relevanter wird. Das bringt vielleicht ja die nächste ECTRIMS. Was wünschst du dir für die nächste ECTRIMS? Was hat gefehlt?
Also man muss sagen, es war dieses Jahr viel Bestätigung des klinischen Alltags. Aber ich fand, es gab bis auf natürlich mein Highlight, wo ich jetzt auch mit in den klinischen Alltag nehme und sehr viele Daten auch zu den monoklonalen Anti-CD20-Antikörpertherapien, noch nicht für mich das große Aha. Die Studien zu den BDKIs fehlen mir noch. Das wird natürlich nächstes Jahr auch noch nicht so beantwortet sein und beantwortbar sein. Aber so ein bisschen mehr Diversität in diese Richtung, das wünsche ich mir so vom nächsten ECTRIMS. Aber das ist natürlich kein Wunschkonzert, weil die Studien und Datenlage muss da bis dahin erst noch existieren. Also mich hat der diesjährige ECTRIMS viel in meinem klinischen Alltag bestätigt und jetzt wünsche ich mir von den kommenden Jahren, dass die neuen Substanzen, wo wir gerade so das Augenmerk haben, entweder unsere Wünsche oder Hoffnungen befürworten oder sagen, nein, es geht doch wieder in eine andere Richtung. Das wäre so für die nächsten Jahre, glaube ich, meine Wünsche.
Ja, es war ein bisschen MRT-lastig wieder, das würde ich auch sagen. Mich holt ja immer die Pathophysiologie am meisten ab. Okay, das ist dann nicht immer für die Praxis relevant, ich gebe zu, aber trotzdem das, was mir am meisten Spaß macht. Es ist trotzdem natürlich immer schön, Kolleginnen und Kollegen hier zu treffen und Barcelona hatte schon auch was für sich. Mhm. Ja, vielen Dank für das Gespräch, es hat wieder Spaß gemacht.
Ich danke dir, gleichfalls. Mach's gut.
Mach's gut. Damit schließen wir unsere dreitägige Berichterstattung von den Neuronews des ECTRIMS-Kongresses 2025 in Barcelona ab. Ich hoffe, wir konnten euch über die letzten Tage einen umfassenden Überblick zu den neuen Erkenntnissen in der Neuroscience geben. Mein großer Dank geht heute an meinen Gast, Frau Dr. Daniela Rau, und natürlich an alle, die uns über die Tage begleitet haben. Vergesst nicht, den Nervennahrung-Podcast zu abonnieren und keine unserer Folgen zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank.